Kapitel 4. Die Waffen-SS in der Defensive 1943 bis 1945. Militärische Trumpfkarte oder Ressourcengrab? Zwischen Dnieper und Bug, Tscherkassy-Korsun, der wandernde Hubekessel und der feste Platz Tarnopol. Ende Juli 1943 war genau jene Zuspitzung der allgemeinen Lage eingetreten, mit der die deutsche Führung schon vor dem Beginn von Zitadelle gerechnet hatte. Die Angloamerikaner waren am 10. Juli auf Sizilien gelandet, wo italienische Truppen nur noch wenig Gegenwehr leisteten. Zwei Wochen später wurde Benito Mussolini vom faschistischen Großrat gestürzt und in Haft genommen. Italiens Ausscheiden aus dem Krieg war damit nur noch eine Frage der Zeit. Inzwischen waren die Sowjets trotz ihrer massiven Verluste in der Kursker Schlacht mit großer Überlegenheit bei Orel und schließlich auch am Meuse zum Gegenangriff angetreten. Ausgerechnet in dieser kritischen Phase entschloss sich Hitler, der Ostfront mit dem SS-Panzerkorps, einen der kampfstärksten Großverbände zu entziehen und es nach Norditalien zur Sicherung der Alpenpässe zu schicken. Er brauche jetzt in Italien unbedingt eine politisch zuverlässige Truppe, die auch dem Faschismus nahestehe, so begründete er am 26. Juli 1943 seinen ungewöhnlichen Schritt gegenüber dem Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Mitte, Günther von Kluge. Zuvor aber sollte das SS-Panzerkorps noch die bedrohliche Lage auf dem Südflügel der Heeresgruppe bereinigen helfen. Kaum war jedoch Ende Juli der Gegner bei Meuse und Donetz zurückgeworfen und die alte Front wiederhergestellt worden, griffen die Sowjets Anfang August im Raum Belgorod mit zwei Fronten und mehr als 2400 Kampfpanzern oder Sturmgeschützen Generalfeldmarschall von Manstein's geschwächten Nordflügel an. Belgorod ging bereits am 5. August verloren. In kürzester Frist klaffte eine 50 Kilometer breite Lücke zwischen Hoths 4. Panzerarmee und der Armeeabteilung Kempf. Erneut war Charkow bedroht und Hitler musste seine ursprüngliche Absicht, das gesamte SS-Panzerkorps nach Italien zu schicken, revidieren. Allein die SS-Leibstandarte kam jetzt noch zur Verladung, während Hausers verbliebene Divisionen einmal mehr die Rolle des Wellenbrechers an der Ostfront übernehmen mussten. Eine Woche lang wehrten sie westlich Charkow sämtliche Versuche zweier sowjetischer Fronten ab, nach Südwesten in den Rücken der gesamten Heeresgruppe Süd zu stoßen. Im Zusammenwirken mit Kräften der deutschen 7. Panzerdivision gelang es zwischen dem 15. und 20. August, die sowjetischen Angriffsspitzen einzuschließen und noch einmal eine Verbindung zur 4. Panzerarmee herzustellen. Allein auf das Konto der SS-Totenkopf ging laut Kriegstagebuch der 8. Armee für diesen Zeitraum die Zerschlagung dreier sowjetischer Schützendivisionen und einer Panzerbrigade. Insgesamt verloren die Sowjets bis Ende August mehr als ein Drittel ihrer eingesetzten Panzerkräfte. Die Räumung Charkows am 23. August entgegen Hitlers ausdrücklichem Haltebefehl konnte allerdings auch das reduzierte SS-Panzerkorps nicht mehr verhindern. Gleichwohl war es der Heeresgruppe geglückt, westlich von Charkow noch einmal eine zusammenhängende deutsche Front herzustellen. Die in der Ukraine verbliebenen SS-Divisionen schienen ihre neue Rolle als Feuerwehr der Ostfront gefunden zu haben. Nach Einschätzung des amerikanischen Historikers George Harvin Stein soll Himmlers Truppe durch ihren bedingungslosen Einsatz sogar den Vormarsch der Sowjets in den letzten beiden Kriegsjahren stark verzögert haben. Darin habe, so Stein, für das längst ratlose Regime der tatsächliche Wert der Waffen-SS gelegen. Der Amerikaner führt zur Stützung seines Urteils unter anderem die belobigenden Erwähnungen Otto Wöhlers an, des neuen Oberbefehlshaber der in 8. Armee umbenannten Armeeabteilung Kempf. Der General bezeichnete etwa die SS-Division Das Reich, nachdem sie zwischen zwei bereits durchbrochenen Infanteriedivisionen des Heeres allein ihre Stellung behaupten konnte, als Fels im Heer und als blitzendes Vergeltungsschwert. Bei anderer Gelegenheit verabschiedete Wöhler die aus seinem Befehlsbereich ausscheidende SS-Division Totenkopf mit herzlichen Worten und nannte sie eine hervorragende Division. Selbst der sonst gegenüber der Waffen-SS kritische Generalfeldmarschall von Manstein hatte in einem Tagesbefehl vom 17. August 1943 ausdrücklich die SS-Division Das Reich und ihre zielbewusste Führung erwähnt und sie für ihren kühn und schwungvoll geführten Angriff in die Westflanke der 8. Armee gelobt. Tatsache war jedoch, dass unter dem Oberbefehl der Heeresgruppe Süd nach dem Abzug der SS-Leibstandarte nur 3 von insgesamt 14 Panzerdivisionen der Waffen-SS angehörten. Auch wenn diese Verbände in verschiedenen Kampfabschnitten Außergewöhnliches leisteten, wie etwa die SS-Division Viking, die allein am 18. August nordwestlich von Charkow mit noch 15 einsatzbereiten Kampfpanzern 84 gegnerische Gefechtsfahrzeuge abschießen konnte, so blieben es doch Einzelaktionen. Die Gesamtbilanz der seit Ende 1942 von SS-Brigadeführer Herbert Gille geführten Division nach dreimonatigem Einsatz belief sich dann auch auf nur 400 abgeschossene Feindpanzer und 146 zerstörte Panzerabwehrkanonen. An der dramatischen Gesamtlage der Heeresgruppe Süd konnten diese eher durchschnittlichen Leistungen kaum etwas ändern. Am 15. September mussten von Manstein's Armeen gedeckt von den 3 Divisionen der Waffen-SS den Rückzug zum Dnieper antreten. Ein militärischer Befreiungsschlag gelang den Divisionen der Waffen-SS trotz ihrer nach wie vor bevorzugten Ausstattung mit Personal und Material bei ständig steigender Überlegenheit der Gegner in Ost und West nicht mehr. Selbst das Ausweichen hinter die Dnieper-Linie brachte der Heeresgruppe Süd keine Verschnaufpause. Die Sowjets drängten überall scharf nach und bildeten, noch ehe die Deutschen ihre neuen Positionen bezogen hatten, an 3 verschiedenen Stellen des Stroms große Brückenköpfe, die auch im Gegenangriff nicht mehr beseitigt werden konnten. Schon am 15. Oktober 1943 bedrohte ein massiver Angriff der sowjetischen 5. Gardepanzerarmee aus dem Brückenkopf von Kremenschuk das Nachschubzentrum der Heeresgruppe in Krivoj Rog. 6 in aller Eile versammelten deutschen Panzerdivisionen, darunter die SS Totenkopf, gelang es mit letzten Kräften, die gegnerische Spitze zu stoppen und im Gegenangriff 2 sowjetische Panzerkorps zu zerschlagen. 350 sowjetische Panzer blieben zerstört auf dem Schlachtfeld zurück. Die Dnieper-Linie konnte jedoch nicht mehr hergestellt werden. Der Abwehrerfolg von Krivoj Rog war damit nur ein halber Sieg und verschaffte den Deutschen kaum Luft. Schon im November 1943 musste die SS-Leibstandarte ihr italienisches Intermezzo beenden und beschleunigt an die Ostfront zurückkehren. Kiew war am 6. November verloren gegangen und die erste ukrainische Front hatte sogar einen 150 Kilometer tiefen Keil auf Schitomir und Korosten vortreiben können. Im Zusammenwirken mit der ebenfalls aus dem Westen eingetroffenen 1. Panzerdivision gelang es den SS-Soldaten am 15. November 1943, die sowjetischen Spitzen westlich von Kiew zu zerschlagen und den Eisenbahnknotenpunkt Schitomir zurückzuerobern. Die Wiedereinnahme Kiews und die Wiederherstellung der Dnieperfront glückte jedoch nicht mehr. Ein unerwarteter Anstieg der Temperaturen am 25. November machte vorerst sämtliche Pisten unbefahrbar. Als die Witterung im Dezember wieder schnelle Bewegungen zuließ, musste eine fast schon abgeschlossene Einkreisungsoperation im Raum ostwärts von Meleni wegen der gewaltigen Übermacht der eingekesselten sowjetischen Truppen abgebrochen werden. Hitlers Beharren auf einem Festhalten der operativ bereits ausmanövrierten Dnieperfront führte 2 Monate später zur Einschließung 2 deutscher Armeekorps im Raum von Korsun. Es drohte ein neues Stalingrad. Unter den 6 eingeschlossenen deutschen Divisionen befanden sich auch die SS-Division Viking sowie die unterstellte Sturmbrigade Wallonien. Letztere war ein ursprünglich von der Wehrmacht aufgestellter Verband aus französisch sprechenden Belgiern, den Himmler am 1. Juni 1943 in die Waffen-SS überführt hatte. Von beiden Verbänden konnten sich beim Ausbruch aus dem Kessel in der Nacht zum 17. Februar 1944 noch 4.500 von ursprünglich 11.500 Mann zu den deutschen Linien retten. Von der Wallonien schafften es knapp 700 Soldaten in das rettende Lisjanka auf dem Westufer des reißenden Ngiloy Dikic. Sämtliche Fahrzeuge und schweren Waffen beider SS-Verbände hatten zuvor gesprengt werden müssen. Von 300 mit geführten Verwundeten konnten immerhin 100 durchgebracht werden. Die NS-Propaganda versuchte, die Rettung von 2/3 der eingeschlossenen Soldaten als deutschen Erfolg darzustellen und betonte wieder einmal die angeblich entscheidende Rolle der Waffen-SS beim Ausbruch. Obwohl seine Division tatsächlich nur eine von 3 deutschen Kolonnen gebildet hatte, die sich den Weg nach Westen freikämpfen konnten, erhielt der kaum dem Kessel entronnene Herbert Gille schon am 19. Februar 1944 in Rastenburg persönlich von Hitler die Schwerter zum Ritterkreuz überreicht. Mit ihm ins Führerhauptquartier geflogen war der Belgier Léon de Grelle, um als Kommandeur der Wallonien am selben Tag das Ritterkreuz zu erhalten. Während der Rest seiner Division zur Neuaufstellung aus der Front gezogen wurde, erteilte Hitler dem in seinen Augen nunmehr Kessel erfahrenen Gille sogleich einen neuen prekären Auftrag. Der SS-General sollte das Kommando in dem von den Sowjets bereits eingeschlossenen Korvel übernehmen und den wichtigen Eisenbahnknotenpunkt um jeden Preis halten. Tatsächlich glückte es Gille, mit einer zusammengewürfelten Truppe aus Polizeieinheiten, SS-Kavallerie und anderen Antipartisanenverbänden, den auf 2x3 Kilometer geschrumpften Kessel bis zum Entsatz am 4. April 1944 zu halten. Obwohl auch 3 Heeresdivisionen an der Entsatzoperation beteiligt waren, stand wieder einmal die SS-Division Viking im Fokus der Berichterstattung, deren Panzerregiment schon mit einem ersten Durchbruch von 7 Panthern in die belagerte Stadt für Furore gesorgt hatte. Als 12. deutscher Soldat erhielt der SS-General Gille am 19. April 1944 von Hitler die Brillanten zum Ritterkreuz, wodurch mit Erfolg kaschiert wurde, dass Kowel, wenn auch unter Rettung aller Verwundeten, tatsächlich aufgegeben worden war. Eine weitere dramatische Rettungsaktion unter Beteiligung von SS-Divisionen vollzog sich im selben Zeitraum im Südabschnitt der Ostfront. Dort hatten Ende März 1944 Truppen der 1. und 2. ukrainischen Front die gesamte deutsche 1. Panzerarmee unter General der Panzertruppe Hans Hube im Raum von Kamenez-Podolsk eingeschlossen. Zu den abgeschnittenen deutschen Divisionen zählte auch die SS-Leibstandarte. Entgegen den Absichten Hubes, der seine Armee nach Süden über den Dniester retten wollte, befürwortete von Manstein einen Ausbruch der Armee in Richtung Westen und setzte bei Hitler am 25. März sogar die Heranführung der beiden neuen SS-Panzerdivisionen Frundsberg und Hohenstaufen aus Frankreich durch. Der Diktator hatte ihre Aufstellung im Dezember 1942 aus Ersatzeinheiten der SS-Leibstandarte und Angehörigen des Reichsarbeitsdienstes befohlen. Als 2. Panzerkorps der Waffen-SS sollten beide Divisionen seine neue strategische Reserve bilden, nachdem die kritische Lage an der Ostfront bereits im Januar 1943 den Einsatz von Hausers SS-Panzerkorps in der Ukraine erzwungen hatte. Ende 1943 waren beide Divisionen bis auf eine noch fehlende Panzerabteilung einsatzbereit und zählten jeweils 19.500 Mann. Am 28. März 1944 rollten ihre ersten Verbände auf der Bahn nach Osten, wo sie am 4. April im Raum von Lemberg ausgeladen wurden. Schon am nächsten Tag begann das Korps, flankiert von der ebenfalls neu eingetroffenen 100. Jägerdivision sowie der 326. Infanteriedivision, seinen Angriff in Richtung Strypa. Inzwischen hatten Hubes Divisionen, von 7 sowjetischen Armeen eingekreist und aus der Luft versorgt, ihren Marsch nach Westen begonnen und dabei die rückwärtigen Verbindungen von Georgi Schukows 1. ukrainischer Front durchstoßen. Von Manstein's Kalkül schien aufzugehen. Die Sowjets waren vollkommen überrascht und konnten dem deutschen Entsatzvorstoß vorerst nur wenige Kräfte entgegenstellen. Am 6. April trafen die Panzer des SS-Panzerkorps nach einem Vormarsch von 50 Kilometern bei Pukac an der Strypa am späten Nachmittag auf die Spitzen der 6. Panzerdivision. Damit war nach 2 Wochen die Verbindung zu den Eingeschlossenen wiederhergestellt und konnte so lange offen gehalten werden, bis auch Hubes Nachhuten mit fast allen Verwundeten hinter die deutschen Linien abgeflossen waren. Während die Masse der befreiten deutschen Divisionen sofort wieder in die Front eingefügt werden musste, durfte die auf die Stärke einer Kampfgruppe geschrumpfte SS-Leibstandarte der Ostfront endgültig den Rücken kehren. Für ihren Abtransport vom Lemberger Bahnhof am 17. April reichten wenige Züge. In Belgien musste sie für die Abwehr der bevorstehenden angloamerikanischen Invasion ganz neu formiert werden. Der Urheber dieses kaum noch für möglich gehaltenen deutschen Erfolgs, Generalfeldmarschall Erich von Manstein, hatte jedoch für die Durchsetzung seiner operativen Absichten einen hohen Preis bezahlen müssen. Bereits am 2. April 1944 war er von Hitler unter Verleihung der Schwerter zum Ritterkreuz von seinem Kommando über die Heeresgruppe Süd entbunden worden. Die Zeit der Operationen großen Stils an der Ostfront sei abgeschlossen, hatte ihm der Diktator seine Entscheidung 2 Tage zuvor begründet. Es komme jetzt nur noch auf starres Festhalten an. Dazu zählte auch sein neues Konzept der festen Plätze, die an entscheidenden Punkten der Front als Wellenbrecher die sowjetische Flut aufhalten oder wenigstens hemmen sollten. Hitlers erstes Versuchsobjekt für seine neue Strategie war das galizische Tarnopol im Verantwortungsbereich der 4. Panzerarmee. Nördlich von Tarnopol klaffte bereits seit dem Winter westlich der Stadt Jampol eine 30 Kilometer breite Frontlücke, die von den Sowjets jederzeit für einen Stoß in den Rücken der Heeresgruppe Süd genutzt werden konnte. Der wichtige Eisenbahnknotenpunkt am Seret wies jedoch weder einen Flughafen zur Evakuierung der Verwundeten noch irgendwelche Befestigungen auf. Auch die flache Umgebung von Tarnopol bot einer nachhaltigen Verteidigung kaum Rückhalt. Seit dem 10. März 1944 griffen 4 sowjetische Divisionen, die von einem Sammelsurium verschiedenster Bataillone und Kompanien verteidigte Stadt, zunächst von Norden her an. In den Stadtkern eingedrungene Feindteile konnten vorerst zerschlagen werden. In 14-tägigen Kämpfen gelang dem Gegner jedoch die Einschließung von Tarnopol, das nach dem Willen Hitlers bis zum letzten Mann gehalten werden sollte. Ein am 11. April begonnener Entlastungsangriff unter Beteiligung der 9. SS-Panzerdivision Hohenstaufen traf bereits auf eine tief gestaffelte sowjetische Verteidigung und drang in 4-tägigen Kämpfen nur noch bis auf 10 Kilometer an den Kessel heran. Im Verlauf des Angriffs sollen sich nach der Schilderung des kommandierenden Generals des 48. Panzerkorps, Hermann Balk, erhebliche Mängel in der Gefechtsführung der Waffen-SS gezeigt haben. Dem Kommandeur der SS-Hohenstaufen, Wilhelm Bittrich, warf der Panzergeneral in seinem Erfahrungsbericht insbesondere vor, den Verlust eines Brückenkopfes über die Wozurska bei Horodice 48 Stunden lang verschwiegen zu haben. Da Balks Befehlsgebung jedoch auf der Annahme beruhte, der Brückenkopf sei noch in der Hand der SS-Hohenstaufen und auch Bittrich ihm, wohl aus eigener Unkenntnis der Lage, nicht widersprochen hatte, verlor das Unternehmen 2 vermutlich entscheidende Tage. Für die rund 1.500 überlebenden Verteidiger, die sich am 15. April in der westlichen Vorstadt von Tarnopol auf engstem Raum zum Ausbruch versammelt hatten, bedeutete diese Verzögerung den endgültigen Untergang. Nur 55 von ursprünglich 4.500 deutschen Soldaten glückte bis zum 18. April die Flucht zu den eigenen Linien. Balk, der später in Ungarn nicht davor zurückschrecken sollte, für die eigenen Fehler die Waffen-SS als Sündenbock vorzuschieben, gelangte mit Blick auf die gescheiterte Entlastungsoffensive auf Tarnopol zu dem wenig schmeichelhaften Resümee, dass man den SS-Divisionen für alle ihre Aufgaben Zeit lassen müsse, um dadurch wenigstens das Mögliche zu erreichen. Nach ihrer gemischten Einsatzbilanz bei Bukac und Tarnopol wurden die beiden SS-Divisionen als Heeresgruppenreserve zunächst im Raum von Slotschow, später bei Lemberg, versammelt. Model wusste, dass Hitler das SS-Panzerkorps bei Beginn der Invasion im Westen abziehen würde und hoffte, es bis dahin gegen eine auf den Nordflügel seiner Heeresgruppe zielende sowjetische Offensive als Eingreiftruppe einsetzen zu können. Doch dieser Angriff blieb vorerst aus und das Korps trat, von Model in einem besonderen Heeresgruppenbefehl gewürdigt, beginnend mit dem 12. Juni von Lemberg aus seine Fahrt nach Frankreich an. An der Ostfront verblieben danach nur noch die Panzerdivisionen SS Totenkopf und SS Viking sowie die SS-Freiwilligen Panzergrenadierdivisionen Nederland und Nordland, die mit der 20. Estnischen Waffengrenadierdivision im 3. SS-Panzerkorps zusammengefasst im baltischen Raum eingesetzt waren. SS Totenkopf und SS Viking traten Anfang August 1944 unter das von Herbert Gille geführte 4. Generalkommando der Waffen-SS und kamen in den Rückzugskämpfen der Heeresgruppe Mitte zum Einsatz. Ihnen fiel auch der vorletzte Erfolg der Waffen-SS zu, als es ihnen im Zusammenwirken mit drei Heeresdivisionen gelang, das sowjetische 3. Panzerkorps im Raum von Wolomin nordöstlich von Warschau einzuschließen und zu vernichten. Die schwer angeschlagene sowjetische 2. Panzerarmee, die mehr als 500 Kampfpanzer verloren hatte, musste ihren Vormarsch zum Narew einstellen. Die Front im Raum Warschau war damit vorerst stabilisiert.